Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Donald Trump. Mächtig unter Druck oder weiter unbeschadet? Zwei ehemalige Vertraute, ein früherer Anwalt, nämlich Cohen, und sein Ex-Wahlkampfmanager, nämlich Manafort, ziehen Donald Trump mit in den Sumpf.
Hier stehen zum ersten Mal gewissermaßen die Staatsanwälte auf der Türschwelle zum Oval Office, was den Präsidenten natürlich vor einer Anklage schützt. Das ist sein Amt.
Wir fragen im Update nach, ob sich der Präsident auch hier wieder unbeschadet aus den Affären ziehen kann. Außerdem Thema Einsamkeit im Hörsaal. Menschen, die alleine am Rand sitzen im Hörsaal, die sind laut Studien nicht die besten Studis. In Gruppen geht's besser.
Wenn man sich umgibt mit motivierten Menschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir deren emotionale Verfasstheit auch übernehmen, sehr hoch.
Die Hintergründe der Studie hört ihr in diesem Podcast des Updates. Und dann reden wir über die Farbe Pink. Ein Fußballverein hat die Mannschaftskabine der Gastmannschaft pink streichen lassen. Das soll die Spieler runterbringen, das soll sie beruhigen.
Pink ist, wenn man so will, eine Mädchenfarbe. Und pink wird verbunden halt mit Liebe, mit Zuwendung, Mitgefühl. Und natürlich bremst das sozusagen die Aggressivität, die ja in jeder sportlichen Veranstaltung notwendig ist.
Die Einschätzung eines Farbforschers auch in dieser Podcast-Episode des Updates am 22. August 2018. Ach ja, und was auch viele von uns betrifft, Renovierungen beim Auszug aus der Wohnung. Da gibt's ein neues Urteil. Die Infos findet ihr auch hier im Podcast.
Deutschlandfunk Nova.
Schwierige Situation für US-Präsident Donald Trump momentan. Zwei seiner ehemaligen Vertrauten haben Dreck am Stecken und könnten Trump mit in diesen Dreck reinziehen. Der eine, Paul Manafort, wird von einer Jury in Virginia des Steuer- und Bankbetrugs in 8 Fällen für schuldig befunden. Bei Manafort, da steht im September ein zweiter Prozess an, da könnte er einen Deal machen, das Strafmaß vielleicht sogar senken, wenn Manafort gegen Trump aussagt. Bei Mueller, dem Chefermittler in der Russland-Affäre. Der andere ist sein langjähriger Ex-Anwalt Michael Cohen. Der hat sich vor einem Richter nicht nur des privaten Steuer- und Bankbetrugs für schuldig bekannt. Er hat außerdem ausgesagt, dass er auch in 2 Fällen gegen die Regeln der Wahlkampffinanzierung verstoßen hatte. Da geht es um diese Zahlungen an die beiden Frauen, ein Model, eine Pornodarstellerin, auf Anweisung wohl, muss man sagen, von Trump. Außerdem will Cohen vielleicht in der Russland-Affäre aussagen. Okay, also das ist jetzt die Vorgeschichte. Thilo Kössler in Washington. Wie gefährlich wird das jetzt gerade für den US-Präsidenten?
Also der Manafort-Prozess, der jetzt gestern zu Ende gegangen ist mit den Urteilen, der ist für Donald Trump nicht gefährlich. Der hat mit Donald Trump gar nichts zu tun. Da hat der Präsident recht. Da geht es um die finanziellen Verfehlungen von Manafort. Dort wird es erst interessant, wenn es in den zweiten Teil dieses Prozesses geht, der im September beginnen soll. Da kommt dann die Russland-Connection mit hoch. Und um die Russland-Affäre geht es ja. Das ist ja gewissermaßen das Damoklesschwert, das über der gesamten Amtszeit des Präsidenten hängt. Gefährlich werden kann ihm jetzt Michael Cohen, in der Tat. Denn zum ersten Mal gibt es jetzt tatsächlich einen Hinweis auf ein strafbares Verhalten des Präsidenten. Michael Cohen hat unter Eid ausgesagt, dass er von dem Kandidaten, gemeint Donald Trump, angewiesen worden sei, damals mitten im Wahlkampf Schweigegeld an die beiden Frauen zu bezahlen, mit denen Donald Trump eine Affäre gehabt haben soll. Das Gold sollte sie ruhig stellen, um seine Wahlchancen nicht zu schmälern. Und das ist ein Verstoß gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung. Das heißt, Ralf, hier stehen zum ersten Mal gewissermaßen die Staatsanwälte auf der Türschwelle zum Oval Office, was den Präsidenten natürlich vor einer Anklage schützt. Das ist sein Amt.
Okay, aber Trump hat auch heute schon getwittert, hat sich geäußert, sein ehemaliger Anwalt Cohen habe sich die Geschichten ausgedacht. Wir erinnern uns, bei Cohen sind im Office aber auch diese Tapes gefunden worden mit Gesprächsmitschnitten, die Trump belasten könnten. Wir wissen nicht, was auf diesen ganzen Tapes drauf ist. Also kommt Trump mit dieser Taktik trotzdem weiter durch, zu behaupten, das ist alles Fake, obwohl es eventuell Beweise gibt?
Also ich glaube schon, dass die Glaubwürdigkeit seiner Aussage, dass Cohen sich diese Geschichten hat einfallen lassen, dass die sehr stark angekratzt ist schon, denn Michael Cohen hat unter Eid ausgesagt und er hat eine Menge zu verlieren, er hat zu gewärtigen, eine massive Haftstrafe. Er ist 51 Jahre alt, er hat klar gemacht, dass seine Familie vor der Loyalität zu seinem Präsidenten geht. Was von Cohen jetzt zu erwarten ist, ist die Aussage seines Anwalts, dass er nun auch bereit ist, mit Sonderermittlern Guatemala zusammenzuarbeiten und wirklich auszupacken, dies natürlich auch mit Blick auf sein Strafmaß, das zu erwarten hat. Und da geht es vor allen Dingen um zwei Punkte, Ralf. Es geht zum einen um die Frage, ob es denn tatsächlich einen Pakt gegeben hat zwischen Donald Trump und dem russischen Geheimdienst während des amerikanischen Wahlkampfes, als die Russen die Server der Demokratischen Partei gehackt haben. Und es geht auch um die Frage, was ist denn damals im Trump Tower gesprochen worden, als es dieses ominöse Treffen gab mit der russischen Anwältin, die wiederum im Kontakt war mit der russischen Regierung. Das heißt, da ist wirklich Gefahr im Verzug für Donald Trump. Er weiß, Michael Cohen wird reden, er wird ein geringeres Strafmaß für sich herausholen wollen. Und dasselbe gilt vermutlich für Manafort. Sonderermittler Mueller hat nach den gestrigen Schuldsprüchen den Hebel in der Hand. Der kann sagen, Paul Manafort, ich biete dir einen Deal an. Du bekommst weniger Haftzeit aufgebrummt, wenn du dich bereit erklärst, jetzt zu kooperieren und alles auf den Tisch zu legen.
Schauen wir mal knapp 2 Monate in die Zukunft. Die Amerikaner wählen bei den Zwischenwahlen im November das Repräsentantenhaus, ein Drittel des Senats neu. Die Demokraten hoffen, dass sie zumindest im Repräsentantenhaus die Mehrheit bekommen und dass damit Trumps Amtsenthebungsverfahren, das Impeachment, wahrscheinlicher wird, näher rückt. Wie realistisch ist denn so ein Szenario?
Naja, das ist eben die große Frage. Wie gehen die Zwischenwahlen aus im November? Welchen Effekt wird das jetzt haben auf die Wählerschaft Donald Trumps? Rückt sie zusammen? Diesen Eindruck konnte man gewinnen gestern bei seiner Rede in Charleston in West Virginia. Da standen wieder alle, haben gejubelt und ihre roten Käppis geschwenkt. Oder aber gibt es jetzt im Kreis der republikanischen Familie doch Leute, die sagen, oh, jetzt finde ich, das ist aber nicht mehr so gut, dass da ein Präsident derartige Machenschaften an den Tag legt. Das ist die Frage. Die Demokraten bräuchten die Mehrheit im Repräsentantenhaus, um ein Impeachment-Verfahren anzustrengen. Da brauchen sie jetzt im Augenblick 24 Sitze. Es ist aber noch ein anderes Szenario vorstellbar. Es wäre jetzt vorstellbar, dass unter diesem Druck der Vorwürfe, die jetzt immer lauter werden, auch Republikaner sagen, Moment, wir haben hier eine rechtsstaatliche Pflicht, ein Verfahren aufzudecken, das nun wirklich viele Fragezeichen aufweist. Und wir wollen, dass hier Licht in dieses Dunkel dieser Russland-Affäre gebracht wird und dass sie sich dafür entscheiden, zu sagen, dann lasst uns mal ein Impeachment-Verfahren anstrengen.
Und das alles, diese ganzen spannenden Entwicklungen, ausgerechnet in einer Woche, in der Late-Night-Talker Stephen Colbert und die Daily Show Sommerpause machen. 2 Shows, die Trump momentan täglich auseinandernehmen. Thilo Kößler in Washington war das, unser Korrespondent. Dankeschön heute Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Umziehen von einer Wohnung in eine andere Wohnung ist sowieso schon viel Arbeit. Das ist natürlich auch nervig. Und wenn ihr dann auch noch in der alten Wohnung streichen müsst, bevor ihr geht, also renovieren für den Nachmieter, es für den schöner machen, dann ist das noch nerviger. Der Bundesgerichtshof hat heute ein Urteil gefällt zum Thema Streichen und Schönheitsreparaturen in der alten Wohnung, aus der man auszieht. Wir sprechen mit Hans Hannagard, Anwalt für Mietrecht. Hans, bevor wir über das aktuelle Urteil sprechen, wie ist denn eigentlich das Ganze grundsätzlich geregelt? Wann muss ich die alte Wohnung beim Auszug streichen und wann nicht?
Nun, das ist vom Gesetz her so vorgesehen, dass immer der Vermieter die Schönheitsreparaturen zu übernehmen hat und nur dann, wenn er das wirksam auf mich überträgt, und zwar durch den Mietvertrag, nur dann kann er von mir verlangen, dass ich am Ende Schönheitsreparaturen durchführen muss.
Was ist mit Wänden, die ich farbig gestrichen habe, also zum Beispiel eine Wand mit einem schönen hellen Grün oder Blau?
Ja, wenn ich die Wohnung verändert habe, das gilt auch für bauliche Veränderungen, dann muss ich die in den ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzen. Also deine schöne bunten Wände, die musst du dann eben wieder zurückversetzen in den Ursprungszustand. Wenn das weiß war, muss es wieder weiß sein. Aber die Wände bleiben meistens weiß in 99% der Fälle. Und da ist immer die Frage, muss ich dieses Weiß nochmal überstreichen, auch wenn ich nach beispielsweise 3 Monaten erst ausziehe?
Muss ich?
Das kommt darauf an, was im Mietvertrag vereinbart ist. Und da hat der Bundesgerichtshof in den vergangenen Jahren wahnsinnig viele Urteile zugunsten des Mieters gefällt. Und da lohnt es sich immer, nachschauen zu lassen, ob der Mietvertrag, den ich habe, der manchmal viele Jahre alt ist, ob der den hohen Anforderungen, die der Bundesgerichtshof gestellt hat, immer noch standhält und ob ich tatsächlich renovieren muss.
Worum ging es denn jetzt genau in dem aktuellen Fall vor dem Bundesgerichtshof?
Im aktuellen Fall ging es darum, dass der Mieter in eine unrenovierte Wohnung eingezogen ist. Das heißt, die war konkret einfach nicht gestrichen. Und der Mieter hatte mit dem Vormieter ausgemacht, okay, ich nehme die Wohnung. Und der Vormieter hat gesagt, ja, du bekommst sie aber nur, wenn ich als Vormieter nicht renovieren muss und du meine Renovierungspflicht übernimmst, wenn du wiederum ausziehst. Klingt kompliziert, kommt aber relativ häufig vor, weil natürlich keiner Lust hat, in seiner alten Wohnung noch irgendwas zu machen. Und das hört der Vermieter natürlich gern und sagt, wunderbar, Hauptsache die Wohnung ist gestrichen. Aber der Mietvertrag ist natürlich zwischen mir und dem Vermieter. Und mit dem Vormieter habe ich keinerlei vertragliche Vereinbarungen. Und deswegen hat der BGH gesagt, also das, was der Vormieter mit dem aktuellen Mieter ausgemacht hat, kann nicht zugunsten des Vermieters ausgehen, dass der am Schluss dann sagen kann, na gut, dann musst du die Wohnung, in die du ja auch unrenoviert eingezogen bist, wieder renovieren. Denn das hat mit dem Vermieter nichts zu tun.
Was würdest du denn sagen als Mietrechtsexperte? Sollte man mit Vermietern eher Mietverträge machen, Renovierung bei Einzug oder Renovierung bei Auszug? Was würdest du empfehlen?
Das kommt ganz auf die Lebensplanung drauf an. Es kommt immer darauf an, wie lange habe ich vor, in der Wohnung zu verbleiben. Und da das eine sehr individuelle Frage ist und die ich manchmal auch vorher gar nicht weiß, scheint es mir plausibler zu sein, bei Einzug zu renovieren. Ändert aber nichts dran, dass falls ich die Wohnung regelrecht verwüste und da irgendwelche Kritzeleien reinmache und Kindermalereien und irgendwelchen Schmutz dahinter lasse, dass ich das trotzdem, unabhängig von den Schönheitsreparaturen, diese Mängel und Schäden, die muss ich immer beseitigen. Aber da es eben so ist, dass man sich selbst in seinen eigenen vier Wänden ja wohlfühlen will, erscheint es mir persönlich sinnvoll zu sagen, ja, ich renoviere bei Einzug und bei Auszug soll es lieber der Vermieter machen, so wie es das Gesetz im Übrigen auch vorgesehen hat.
Oder derjenige, der als nächstes einzieht und dann auch wieder bei Einzug renoviert. Weil exakt. Bei Einzug renoviert man lieber als beim Auszug. Da,
genau, da ist alles noch viel frischer und viel freudiger. Und das wird auch dann schöner, als wenn ich so husch husch beim Auszug mal schnell drüber gehe.
Rechtsanwalt Hans Hannagard in Deutschlandfunk Nova. Also es gilt nicht, was ihr vereinbart habt mit dem Vormieter, sondern es gilt immer nur das, was im Mietvertrag drin steht, was ihr vereinbart habt mit dem Vermieter.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Dürresommer 2018. Es war einfach wahnsinnig trocken in vielen Teilen Deutschlands in den vergangenen Monaten. Und das hat auch etliche Bauern getroffen mit Ausfällen bei der Ernte von Getreide, von Kartoffeln, Zuckerrüben oder auch Gras als Tierfutter. Deutschlandfunk Nova ist hier das Update. Der Bauernverband hat deshalb Hilfe vom Staat gefordert wegen der Ernteausfälle und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat diese Hilfe heute den Bauern auch versprochen. Unsere Korrespondentin in Berlin ist Barbara Schmidt-Matern. Barbara, wie viel Geld gibt es denn für die Bauern und vor allem für wen genau? Es bekommt ja nicht jeder Landwirt Hilfe.
Naja, Bundesregierung und Länder haben sich heute darauf geeinigt, dass man den leidenden Landwirten in Höhe von 340 Millionen Euro Entschädigungen zukommen lassen will. Das wird genau 50-50 geteilt auf Bund und auf Länder. Und es gibt ziemlich strenge Voraussetzungen dafür, welcher Bauer denn nun Entschädigungen erhalten soll. Ganz einfach deswegen, weil es ja um Steuergelder geht, die Bund und Länder hier bereitstellen. Der Bundesrechnungshof schaut ganz genau hin. Und außerdem hat heute die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner auf das Europarecht verwiesen. Auch demnach müssen Entschädigungszahlungen natürlich rechtskonform sein. Sie dürfen vor allem nicht als Beihilfe angesehen werden. Dann würde Brüssel nämlich sofort einschreiten. Ja. Und deswegen gibt es eben diese scharfen Voraussetzungen. Aber vielleicht noch mal vorweg, wie die Landwirtschaftsministerin heute, nachdem sie aus dem Bundeskabinett kam, wo ja erst der Erntebericht vorgestellt wurde und dann eben die Hilfen beschlossen wurden, wie sie eigentlich argumentiert hat, warum das so nötig ist.
Im Zeitraum von April bis Juni 2018 haben wir damit laut Aussagen des Deutschen Wetterdienstes die bisher höchste Temperaturanomalie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, die haben begonnen im Jahr 1881.
Klöckner spricht von einem Witterungsereignis nationalen Ausmaßes. Klingt jetzt erstmal sperrig, aber dieses nationale Ausmaß, das ist eben die entscheidende Voraussetzung dafür, dass der Bund auch Hilfen bereitstellen darf und nicht nur die Bundesländer.
Hat die Opposition schon reagiert? Was sagt die dazu?
Ja, die hat natürlich reagiert, wie wir es auch in den letzten Wochen schon immer wieder gehört haben. Denn wir diskutieren ja nicht erst seit heute über die Frage, ob es nun staatliche Hilfen für die Landwirte in Deutschland geben soll oder nicht. Im Großen und Ganzen sagt zum Beispiel auch Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen, es ist schon grundsätzlich richtig, dass wir den Bauern helfen. Aber dabei darf es eben nicht bleiben, sondern die Opposition argumentiert hier, dass wir eine Agrarpolitik insgesamt brauchen, die die Landwirtschaft krisenfester macht. Es gibt kaum noch einen seriösen Politiker hier in Berlin, der ernsthaft den Klimawandel in den Zweifel zieht. Und umso mehr mehren sich jetzt eben die Stimmen, die sagen, dann müssen wir auch langfristig dafür sorgen, dass unsere Landwirtschaft sich auf den Klimawandel einstellen kann. Dass wir zum Beispiel eine gute Prophylaxe brauchen bei der Pflege der Böden. Dass wir im Grunde eine ganze Agrarwende in die Wege leiten müssen mit Bodenpflege, die für mehr Humus sorgt, damit der Boden dürreresistenter wird. Wir müssen eine Landwirtschaft auf den Weg bringen, die weniger Kunstdünger und Pestizide einsetzt. Wir brauchen dürreresistentere Pflanzensorten. Also da sind eine ganze Menge von Maßnahmen, die eigentlich auf den Weg gebracht werden müssten. Aber bisher ist das nur in der Diskussion.
Danke nach Berlin. Barbara Schmidt-Matern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist doch so, oder? Im Hörsaal. Die Streber sitzen vorne, die Faulen ducken sich hinten in der letzten Reihe weg. Sag mir, wo du sitzt im Hörsaal und ich sage dir deine Motivation. Eine neue Studie sagt jetzt, das stimmt nicht so ganz. Es ist eher so, wer am Rand sitzt und auch noch alleine dort sitzt, ist unterdurchschnittlich in der Uni. Warum das so ist und ob die jetzt lieber alle, ich sag mal, in Gruppen zusammenhängen sollten, die Menschen im Hörsaal, das klären wir jetzt mit Pascal Fischer aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Pascal, was haben die Forscher gemacht?
Na, das waren drei Forscher und die haben Studierende der Biowissenschaften beobachtet in einem Auditorium mit fast 260 Plätzen an der Uni Sheffield. Na, und die haben geguckt, wo setzen die sich hin und wie gut sind am Ende zum Beispiel Noten bei Tests. Die haben das gestern publiziert auf der Online-Plattform der Federation of European Biochemical Societies und es zeigt sich eben, wer hinten sitzt, ist jetzt nicht automatisch schlecht, wie man immer so meint. Nein, die Leute setzen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen irgendwo hin. Sie wollen mehr hören oder sehen können oder sie wollen schlicht zu ihren Freunden.
Und je einsamer man sitzt, desto schlechter ist dann die Leistung tatsächlich?
Jein, muss man sagen. Wer alleine sitzt, hat unterdurchschnittliche Leistung, ja, aber insgesamt schälen sich Gruppen mit ähnlichen Leistungen heraus. Also die Leute setzen sich zu ihren Freunden und ihresgleichen, die können jetzt gut oder schlecht in ihrem Studienerfolg sein, aber liegen eben nah beieinander.
Warum ist eine Gruppe an Menschen so wichtig für einen? Wie ist das zu erklären?
Ja, das ist ganz einfach. Du kannst dir vieles abgucken bei den anderen oder wie die Psychologie das nennt, Lernen am Modell, hat mir Michaela Brohm-Badri erklärt, die erforscht als Pädagogikprofessorin an der Uni Trier Motivation.
Wenn wir uns öffnen für andere Menschen, dann eben ist es ganz klar, dass wir uns auch öffnen für deren Werte und für deren Lebensentwürfe, ja. Und das überträgt sich eben auch als Modelle. Und wenn man sich umgibt mit motivierten Menschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir deren emotionale Verfasstheit auch übernehmen, sehr hoch.
Also emotionale Verfasstheit, so Bock auf Lernen und alles Mögliche. Ne? Kann natürlich auch nach hinten losgehen wiederum, also zum Schlönzen einladen. Das war dann natürlich der Fall bei diesen
Das war der Fall bei mir.
Ja.
Was heißt das denn jetzt alles? Also muss man jetzt als Einzelgänger am Rand sich dazu zwingen, sich zu Gruppen dazu zu setzen? Vielleicht will man gar keine Leute kennenlernen. Man muss dann plötzlich Leute kennenlernen, damit man bessere Leistungen bekommt.
Ja, ganz so direkt, das wäre jetzt wieder ein Denkfehler. Michaela Brohm-Badri meint, im Hintergrund steht eigentlich eine ganz andere Variable, eben diese Offenheit für Erfahrungen. Die einen sind verschlossener und deshalb sitzen die erstmal abseits.
Also wer offen ist für Erfahrungen mit anderen Menschen, mit Kultur, mit Natur, mit den Inhalten des Lernens, also wer offen ist, sich neuen Dingen anzuschließen, ja, der ist eben auch wesentlich motivierter. Motivation korreliert sehr hoch mit Offenheit für Erfahrung. Also das heißt, man müsste dem einzelsitzenden Studierenden nicht sagen, setz dich unbedingt zur Gruppe, sondern öffne dich für Erfahrungen.
Leuchtet ja auch ein, ne? Alleine sitzen kann ja auch ganz vernünftig sein. Du bist erstmal ungestörter, kannst dich konzentrieren. Die Autoren der Studie meinen ja, man müsse diese Studierenden im Hörsaal mehr ins Gespräch miteinander bringen, vielleicht durch Diskussionen oder Gruppenarbeit. Da sagt die Motivationsforscherin eben, das muss nicht zwangsläufig sein.
Das heißt, wer gut in der Uni sein möchte, der sollte halt einfach irgendwo im Leben auch neue Sachen probieren, nicht notwendig an der Uni.
Ja, genau. Neue Sachen probieren, Leute treffen, Sportkurs, Theatergruppe, Chor, Saufrunde. Da kannst du dir ja vieles aussuchen. Hauptsache, die Leute sind eben motiviert, mit denen du dich umgibst. Das können bei Pendlerstudenten, die ja jetzt nicht bei den Partys dabei sind, auch Kumpels im Heimatdorf sein, ja, oder zackige Eltern. Die würden dich halt alle emotional mitreißen.
Also viel Herde hilft nicht unbedingt viel. Stattdessen sucht euch motivierende andere Menschen, sucht neue Erfahrungen, die vielleicht auch schon viel erlebt haben und lernt von denen. Egal, ob jetzt an der Uni oder woanders. Pascal Fischer, danke für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sami A., der mutmaßliche ehemalige Leibwächter von Osama bin Laden. Die einen sagen, der soll bloß in seinem Heimatland Tunesien bleiben. Die Abschiebung, die soll nicht rückgängig gemacht werden. Und der Rechtsstaat sagt nein. Der Mann ist zu Unrecht abgeschoben worden, er muss zurückgeholt werden, hat vergangene Woche das Oberverwaltungsgericht Münster auch so entschieden. Nicht jedem gefällt das und der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul sagt sogar, die Richter müssten, Zitat, immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Und dafür hat er Kritik eingesteckt, auch heute von Bundesjustizministerin Katharina Barley. Die hat der FAZ gesagt, das Rechtsempfinden der Bevölkerung darf im Rechtsstaat nicht entscheidend sein. Aber wie ist es denn mit dem Rechtsempfinden und der Rechtsprechung? Darüber sprechen wir mit dem Philosophen Matthias Burchardt. Hallo Matthias.
Hallo.
Das Rechtsempfinden der Bevölkerung, darf das im Rechtsstaat tatsächlich gar keine Rolle spielen?
Es muss sogar eine Rolle spielen. Die Frage ist nur, an welcher Stelle. Ich möchte ein bisschen ausholen und erstmal den Rechtsstaat als ein hohes Gut preisen. Denn es ist eine Errungenschaft, dass nicht die Willkür der Herrschenden oder die momentanen Stimmungslagen ausschlaggebend sind, wie staatliche oder öffentliche Prozesse gestaltet sind, sondern dass es eine Stabilität gibt durch Regeln, auf die sich alle einmal geeinigt haben. Mhm. Das ist sehr viel wert. Und das Recht, das steht in, sagen wir mal, zwei verschiedenen Beziehungen zur Freiheit. Nämlich einerseits beschränkt es und orientiert es die Freiheit und zum anderen ist es aber auch Ausdruck von Freiheit. Und diese beschränkende Funktion führt dazu, dass in einem Rechtsstaat auch das, was uns vielleicht erstmal nicht so passt oder plausibel erscheint, nach Regeln abläuft, die für alle gelten. Niemand steht oberhalb des Gesetzes und muss sich dem fügen, auch die Bundeskanzlerin übrigens nicht. Was dann dazu führt, dass man etwa auch für offensichtliche Schwerstverbrecher sozusagen eine Unschuldsvermutung unterstellt, einen Pflichtanwalt zur Seite stellt und Verfahren, die relativ kostspielig sind, in Gang setzt, um auch denen Rechtssicherheit und ein gerechtes Verfahren zu ermöglichen zum Beispiel. Und das ist ein Ausdruck einer zivilisierten Kultur, wenn sie sich das leistet, eben auch denjenigen gegenüber, die man möglicherweise aus der Perspektive von Rache oder Kampf als nicht würdig betrachten würde. Und das ist für mich ein hohes Gut. Gleichwohl aber ist natürlich dieses Recht auch Ausdruck von Freiheit. Das heißt, Menschen haben irgendwann mal entschieden, dass dieses gilt und nicht ein anderes. Und das wiederum beruht dann letztendlich darauf, mit welchem Rechtsempfinden diese Rechte formuliert werden. Und das ist immer ein heikler Punkt, aber ich sage es jetzt mal positiv, es ist eine wunderschöne Bewährungsprobe für die Demokratie. Wenn nämlich Rechtsempfinden und Rechtsprechung auseinandertreten, dann ist nämlich die Chance da zu diskutieren, welches Recht soll denn gelten und über Parlamente haben die Menschen ja dann auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Gesetzgebung und damit auch die rechtlichen Rahmenbedingungen zu ändern.
Aber die Gefahr ist ja dann, wie so oft, es kommen populistische Politiker daher und sie versprechen irgendwas Großes. Wir ändern die Gesetze oder wir setzen die Gesetze härter durch. Ab welchem Punkt sollte das Rechtsempfinden sich da so tief einmischen können?
Es sollte sich an jedem Punkt einmischen können, denn es kann ja auch sein, dass das, was wir als populistisch empfinden, andere als gerecht empfinden. Und dazu bedarf es einer gesellschaftlichen Debatte, die auf Argumenten beruht und eins gegen das andere abwägt. Also dieser Populismusvorwurf, der ist immer leicht gezückt, wenn es einem nicht passt, was da passiert. Hm. Also es gibt zum Glück ja Leitplanken, die verhindern, dass jetzt die reine Willkür des irrationalen Volkswillens durchgreift. Und das ist das Grundgesetz. Das stiftet eine Wertorientierung, die unveräußerlich ist, sowas wie Menschenwürde. Und es stiftet Verfahren, nachdem sowas wie Rechtsprechung, Gesetzgebung und Exekutive gestaltet sind. Und das schafft eigentlich einen stabilen Rahmen. Insofern sehe ich den Rechtsstaat hier überhaupt nicht in Gefahr. Und ich möchte zugunsten von Herrn Reul, mit dem ich sonst nichts am Hut habe, auch nochmal sagen, dass er ja noch einen weiteren Satz gesagt hat, nämlich, dass es im Moment eine Vertrauenskrise gibt, weil nämlich Recht und Gesetz und das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen nicht mehr zueinander findet. Und das ist ja eine wunderbare Gelegenheit, wieder ins Gespräch zu kommen in einer Gesellschaft, die im Moment eher zerklüftet und gespalten ist. Hm. Und insofern finde ich das erstmal einen tollen Anlass. Denn das ist immer eine Spannung. Ich sage das jetzt ganz unabhängig von dem Fall zwischen Legalität und Legitimität. Es gibt Dinge, die gesetzlich egal ist, die wir aber illegitim finden, etwa bestimmte Formen von Bereicherung, Steuerhinterziehung und so weiter. Und dann gibt es Dinge, die sind illegal, die wir aber als legitim empfinden. Und zunächst mal gilt, das Recht gilt, unabhängig davon, was ich empfinde. Ne? Die Willkür wird außer Kraft gesetzt, aber Recht kann sich ändern, wenn Menschen sagen, es gibt gute Argumente dafür, die sich hier abzeichnen in unserem Rechtsempfinden.
Es heißt ja auch Rechtsstaat.
Genau.
Und wir alle sind der Staat.
Genau. Das Interessante ist ja, dass es so ein bisschen Rechtsstaat nach Lust und Laune gibt. Also das heißt, das Unangenehme ist, dass ich mich ja auch dem fügen muss, wenn was Recht ist, auch selbst wenn es mir nicht passt. Das heißt, letztendlich haben auch die Recht, die sagen, wenn es einen Beschluss zur Abschiebung Abschiebung gibt und das ist recht gesprochen, dann muss der auch vollzogen werden. Ja, das ist auch Rechtsstaat. Ne? Dann kann ich nicht sagen, ach, das ist dann irgendwie menschlich, wenn ich es tue. Und dann sagen die anderen wieder, ach, wenn ihr den Verbrecher zurückholt, das ist unmenschlich. Also es gilt dann für beide Seiten. Ich habe mir wirklich jetzt in der Vorbereitung auf das Interview mich mal ganz neutral von außen dran gesetzt und gemerkt eigentlich, dass wir alle so ein bisschen blinde Flecken haben und sagen, naja, da sollte es der Rechtsstaat mal nicht so genau nehmen. Ich glaube, da müssen wir dann eher sagen, also was gilt, das gilt. Und alles andere ist eine Frage der parlamentarischen, gesellschaftlichen Diskussion, die dringend zu führen wäre. Spätestens, wenn wir uns ein Einwanderungsgesetz geben, können ganz viele Probleme dieser Unsicherheit aus der Welt geschaffen werden. Das wäre eine große Entlastung für die Republik.
Das Rechtsempfinden der Bevölkerung und der Rechtsstaat. Der Philosoph Matthias Burchert war da. Es ist positiv gestimmt, dass wir alle im Diskurs gute Lösungen finden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt rote Trikots, es gibt blaue, es gibt grüne, es gibt gelbe, aber pinke Trikots gibt es im Fußball eher selten. Ist jetzt auch nicht unbedingt gerade die Farbe, die man mit diesem harten und manchmal auch schmerzhaften Sport Fußball verbindet. Der englische Fußball-Zweitligist Norwich City, der hat zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen. Die haben nämlich da die Umkleidekabine der Gastmannschaft in pink gestrichen. Also die Wände in pink, die Sitzbänke in pink, alles pink. Pink soll angeblich den Testosteron Spiegel der gegnerischen Mannschaft senken, auch beruhigend wirken und damit der Heimmannschaft, also Norwich City, einen Vorteil auf dem Platz verschaffen. Unsere letzte Frage im Update geht heute an Klaus-Bernd Vollmer, Experte für Farbpsychologie und Buchautor zum Thema. Herr Vollmer, die Farbe Pink, um den Gegner das Testosteron zu nehmen, kann das wirklich funktionieren?
Ja, zum gewissen Maße wird das sogar klappen. Und zwar Pink ist, wenn man so will, eine Mädchenfarbe. Deswegen haben Kinder oft, also weibliche Kinder, im bestimmten Alter so diese Pink-Phase. Und Pink wird verbunden halt mit Liebe, mit Zuwendung, Mitgefühl und so weiter. Und natürlich bremst das sozusagen die Aggressivität, die ja in jeder sportlichen Veranstaltung notwendig ist. Auf der anderen Seite kann man sagen, es hat viele Untersuchungen gegeben von Sportlern, wenn sie zum Beispiel ein rotes Trikot tragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen, dass sie stärker sind, größer, als wenn sie ein anderes Trikot tragen. Und Pink ist ja ein gebrochenes Rot, also das heißt, die Stärke wird hier gebrochen.
Können Sie erklären, wie das Pink auf uns wirkt, was da passiert bei uns, vielleicht im Hirn?
Naja, es ist so, dass die Zellen miteinander kommunizieren über, das nennt man Biolumineszenz. Das ist, dass die über Farben kommunizieren. Und Farbe ist ja eine elektromagnetische Schwingung. Und wenn wir jetzt eine andere Farbe von draußen applizieren, gibt es eine Interferenz. Das heißt, wir verändern das Kommunikationsverhältnis der Zellen untereinander. Und das ist eine Schloss- und Schlüsselsache von großen Eiweißen. Aber was auch reinkommt, ist natürlich, was unsere Sozialisation auch ist. Was wir mit einer Farbe verbinden, in welchen Zusammenhängen wir die Farbe sehen. Und das alles zusammen baut dann unsere Reaktion auf, die dann tatsächlich auf die Farbe gezeigt wird. Aber man darf sich das auch nicht zu groß vorstellen.
Auch aus anderen Sportarten gibt es Beispiele, wo Sportler versucht haben, mit Farben zu beeinflussen. Jetzt nicht beim Stierkampf mit dem roten Tuch, sondern zum Beispiel auch beim Boxen, ne?
Ja, es gibt einen Boxer, der sich immer vor wichtigen Boxkämpfen in ein monochromes rotes Zimmer, ich glaube eine Viertelstunde, eingeschlossen hat. Und der kam dann wie eine Kampfmaschine raus. Der hat halt eben seinen Adrenalinspiegel äußerst gesteigert durch den Impuls der Farbe.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären der Chef dieses englischen Fußballvereins in Norwich. Sie wohnen ja auch da ganz in der Nähe in England. In welcher Farbe würden Sie die Umkleidekabinen streichen lassen? Erstmal die eigene und dann die der gegnerischen Mannschaft?
Naja, die eigene, da würde ich schon einen Rotton nehmen und einen möglichst ungebrochenen Rotton. Und die der Gegner, jetzt wenn man bei den prismatischen Farben bleiben wollte, dann würde ich die blau streichen. Das ist auch so eine beruhigende Farbe, blau oder grün, weil diese beiden Farben beruhigen mehr. Aber, sagen wir mal, es ist ein netter Versuch und ich wünsche den Canaries, so werden die genannt, weil die gelbe Trikots haben, deswegen werden sie Kanarienvögel genannt, und wünsche ihnen viel Glück damit, aber durchschlagend
ist solches natürlich nicht.
Und bisher ist die pinke Strategie des Vereins auch eher so mittelmäßig erfolgreich. Sie haben nämlich seitdem einmal gewonnen, seitdem sie gestrichen haben, und einmal verloren. Hast du irgendeine Wand, Pascal, in deiner Wohnung, die andersfarbig ist als weiß?
Oh ja, das habe ich. Ich hatte nämlich so eine riesen Schrankwand und das war einfach nur so ein, ja, bespannte Schranktüren, Schiebetüren, und es war mir zu blöd, hat gestunken auch irgendwann, ne? Ist staubig, ich bin Allergiker. Dann habe ich mir so minzgrüne Vorhänge dafür gekauft.
Wow.
Ja.
Die ist jetzt, also die Wand ist minzgrün, aber es sind Vorhänge.
Es sind Vorhänge natürlich, dahinter sind Regale, aber das macht schon einiges an Frische aus.
Du. Ich habe auch eine Wand, die nicht weiß ist, sondern die ist altweiß.
Altweiß?
Ein Altweiß, das ist etwas anders. Das war's von uns. Das Update, dein Blick. Das Update. Pascal Fischer war mit dabei. Und mein Name ist Ralf Günther. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.